Erster Tag des 9. Monats. Nachtrag zum 29. Tag des 8. Monats. Fortsetzung. Gemeinsam überwanden wir die Fallgrube und folgten weiter dem Gang, der nun ebenerdig verlief. Nach etwa einem Dutzend Meter gelangten wir in einen Raum, der von 3 Säulenpaaren getragen wurde. An jeder Säule stand eine bullige Statue. Das vorderste Paar blickte uns entgegen, die nächsten beiden schienen den Mittelgang zu bewachen. An den hinteren Säulen konnte ich keine Statuen erkennen und nahm daher an, dass sie auf der uns abgewandten Seite angebracht waren, um den nächsten Raum im Blick zu behalten. Denn uns gegenüber schloss sich noch ein weiterer, größerer Raum an. Im Schein unserer Fackeln konnte ich dort hinten schwach etwas glitzern sehen. Gold. Das Schwert hörte auf zu summen und ich packte meine Fackel fester.
Ralayan,
sagte Mariam leise. Sie war zur linken Säule hinübergegangen und betrachtete die Statue genauer. Ralayan trat neben sie. Ein paar Sekunden verharrten beide bewegungslos.
Jede von ihnen ist so,
flüsterte Mariam. Ralayan nickte. Er ergriff ihren Arm. Gemeinsam und äußerst vorsichtig gingen sie rückwärts, bis sie wieder bei uns standen.
Was? Fragte Lara.
Flüsternd erklärte Mariam uns, dass die Statuen keine Statuen waren. Es waren Särge. Steinsärge in Menschenform. Ich betrachtete die kunstvoll gefertigten Figuren. Jetzt, wo ich wusste, wonach ich suchte, sah ich es ebenfalls. Die schmale Einkerbung, die einmal entlang der Seitenränder verlief, war kein Kunstfehler. Sie zeigte an, wo der Deckel auf dem unteren Teil ruhte. Wir standen in einer Gruft. Irgendjemand hatte viel Zeit und Geld darauf verwendet, die Särge so lebensecht wie möglich zu gestalten. Von ihren Zehen bis hin zu den dunklen Augen waren sie meisterhaft gefertigt und kunstvoll bemalt. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass die Darstellungen den Menschen nachempfunden waren, die in den Särgen lagen. Wer waren sie gewesen? Diener? Freunde? Neben mir schnappte Lara nach Luft.
Ah!
Rief sie aufgeregt und viel zu laut, und bevor jemand sie aufhalten konnte, war sie zur Rechten der mittleren Statuen hinübergelaufen.
Lara!
Zischte Ralayan. Doch Lara stand mit einer Ergriffenheit vor der Statue, die mich an sehr gottesfürchtige Gläubige erinnerte. Ob wir wüssten, wer das sei, fragte sie aufgeregt und ohne die Augen abzuwenden. Ich zumindest wusste es nicht, doch das spielte keine Rolle, denn Lara sprach weiter, ohne auf eine Antwort zu warten. Sie erklärte uns, diese Frau sei Neith, erste der 100, eine der Drachenkrieger und die größte Kämpferin ihrer Zeit. Dann drehte sie sich um und betrachtete den Mann auf der anderen Seite. Dies müsste dann Baek sein, erklärte sie, ein Meister der Speere. Ich starrte sie verständnislos an und auch Ralayan war überrascht. Woher sie das wisse, fragte er, und Lara stemmte die Hände in die Hüften und meinte kopfschüttelnd, wir sollten ihr doch bitte ein bisschen Verstand zutrauen, und sie sei garantiert nicht monatelang durch die Welt gelatscht, nur weil man ihr Gold dafür gab. Skoll legte den Kopf schief. Offensichtlich war er monatelang durch die Welt gelatscht, weil man ihm Gold dafür gab. Lara bemerkte das nicht. Sie war zur Betrachtung der Särge zurückgekehrt und freute sich dabei wie ein kleines Kind.
»Mann«, sagte sie, »wie toll es doch wäre, nur einmal einen Blick...« »Nein«, sagte Ralayan scharf.
Er befahl Lara, wieder zu ihm zu kommen, und als sie sich widerwillig fügte, deutete er auf den Boden vor uns. Mir war es bislang nicht aufgefallen, doch in den Stein waren Zeichen eingekerbt. Ralayan las.
»Ihr, die ihr hier eintretet, wisset. Hier liegt Mereruka Nehesi, im Leben geliebt, im Tode verehrt.« Ihr, die ihr hier eintretet, seid gewarnt. Der Tod wird zu all jenen kommen, welche die Ruhe des Ortes stören. Der Tod wird zu all jenen kommen, die auch nur einen Stein entwenden. Ihr Fleisch wird verfaulen, ihre Knochen werden verrotten und ihre Seele der ewigen Nacht anheimfallen.
Wow, sagte Lara. Wieder trat Stille ein.
Also gehen wir rein, oder was? Fragte sie.
Selbst Ralayan zögerte einen Moment. Dann entschied er, es sei wohl in Ordnung, wenn wir weitergingen, doch er schärfte uns ein, erstmal nichts anzufassen. Langsam und nervös schlichen wir den kurzen Gang der Säulen entlang. Nichts geschah. Wir traten in den nächsten Raum, dabei mehr nach hinten über unsere Schultern blickend denn nach vorne. Nichts geschah. Ich blickte nach vorne. Der Mund klappte mir auf. Der Raum, in dem wir nun standen, war größer als das Haus meiner Großmutter. Auf dem Boden bildete ein Mosaik ein feines Muster, das mich an Seerosen auf stillem Wasser erinnerte. Die Wände hatten die hellblaue Farbe des Himmels draußen und über mit goldener Schrift bedeckt. Und dann waren da die Schätze. Ich hatte mich nie für jemanden gehalten, der sich für Reichtümer interessiert, Doch die Schönheit der Dinge, die ich hier vorfand, überwältigte sogar mich. Der Raum war eingerichtet, als hätte der hier Bestattete in ihm leben sollen. Da waren mit Blattgold beschlagene Möbelstücke aus dunklem Holz, Regale voller Schriftrollen, Schmuck aus Gold und Edelsteinen, Truhen voller Münzen und Kleidungsstücke, filigranes Tongeschirr, eine der Harfen, wie es in der Vorkammer abgebildet war, und sogar ein Spielbrett, das mich entfernt an das erinnerte, auf dem man Bataille spielte. Neben mir stand Mariam der Mund offen, und ich wusste, dass sie darüber nachdachte, was sie nur mit einem kleinen Teil dieses Reichtums alles tun könnte. Doch all diese Dinge waren nicht, was unsere Blicke letztendlich auf sich zog. Es war die goldene Statue eines Drachen, die am hinteren Ende des Raums stand. Der Drache saß auf den Hinterbeinen, hatte die Flügel gefaltet und blickte auf das hinunter, was vor ihm stand. Langsam, als würde ein feierliches Schreiten unser Eindringen hier weniger verwerflich machen, gingen wir zu der Statue hinüber. Zwischen seinen Vorderbeinen stand ein großer, rechteckiger Steinsarg. An seinen Seiten war eine Szene dargestellt, die mir bekannt vorkam. Menschen, die einem Drachen allerlei Dinge darboten. Auf seinem Deckel sah ich ein neues Bild. Ein Mann und ein weiterer Mann mit den Flügeln eines Drachen, die jeweils eine Hand auf die Schulter des anderen gelegt hatten. Ich sah auf in das fein gefertigte Gesicht der Statue. Die Züge des Drachen wirkten entschlossen, aber betrübt. Ein letzter Trauergast, dachte ich unwillkürlich. In unsere Betrachtung versunken, schwiegen wir eine Weile. Dann fragte Lara, ob Ralayan das Ding nun öffnen und es hinter sich bringen wolle. Doch bevor der Seelenverzehrer antworten konnte, ertönte eine Stimme. Hände hoch und langsam umdrehen. Wir drehten uns um. Dann hoben wir langsam die Hände. Im Eingang zur Grabkammer standen zwei Männer und eine Frau. Einer von ihnen, ein Hühne von einem Kerl, hatte Tahir im Schwitzkasten. Dessen Füße baumelten ein paar Handbreit über dem Boden und sein Gesicht hatte eine gräuliche Farbe angenommen. Noch bedenklicher aber war das Schwert, das ihm der Hühner an den Hals hielt. Die Frau hatte eine Armbrust auf Mariam gerichtet, die ihr am nächsten stand. Gesprochen schließlich hatte der mittlere von ihnen, ein schlaksiger Mann mit mausbraunen Haaren und einem Dolch, der genauso krumm war wie seine Nase. »Ich muss euch wirklich danken«, sagte er und grinste. »Ihr habt ganz hervorragende Arbeit geleistet, aber ich denke, ab hier übernehmen wir.« Ralayan lief dunkellila an.
»Ich werde
die Klappe halten und dich setzen«, sagte der Mann fröhlich. Dann hörte er unvermittelt auf zu grinsen und ohne es war sein Gesicht auf einmal hart und kalt. »Ich weiß, was du versuchst und es funktioniert nicht.« Er gestikulierte mit dem Säbel zur Wand. »Setzen, alle!« Langsam begannen Mariam, Lara und ich zur Wand hinüberzugehen. Doch Ralayan machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Ruhig sagte er,
»Der Junge schert mich nicht.«
Ich warf ihm einen Blick zu, um herauszufinden, ob er blaffte. Doch die pupillenlosen Augen verrieten mir nichts. Dann hob er die Hände. In diesem Moment passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Etwas Kleines und Dunkles schoss aus dem Raum mit den Säulen und stürzte sich mit einem schrillen Kreischen auf das Gesicht des Hühnen. Dieser schrie auf und versuchte, Ophelia von seinem Kopf zu zerren. Dabei ließ er Tahir los, der auf den Füßen landete und zu uns hinübersprang. Die Frau ließ den Armbrustbolzen fliegen und er schlug mit einem Klackern in die Wand hinter uns ein, als Lara Mariam blitzschnell zur Seite zog. Der schlaksige Mann verschwand in etwas, das wie wirbelnde Schatten aussah und kaltes Metall berührte meinen Hals. »Ich weiß«, sagte der Mann, der nun hinter mir stand. »Aber der hier schert dich.« Ralayan ließ die Hände sinken. Meine Reisegefährten saßen nebeneinander an der rechten Wand. Der Hühne, das Gesicht verkratzt und blutig, hatte ihnen die Waffen abgenommen und fesselte sie nun an Händen und Füßen, offensichtlich schlecht gelaunt und nicht sonderlich sanft dabei. Es entging mir nicht, dass er Mariam das Messer nicht abgenommen hatte. Es musste ihr gelungen sein, es irgendwie vor ihm zu verbergen. Die Frau hatte angefangen, die am wertvollsten aussehenden Schmuckstücke in einen Lederbeutel zu stopfen. Währenddessen stand ich immer noch dort, wo ich überrascht worden war. Der Mann hatte mich an sich gezogen, um zu verhindern, dass ich mich mit einer unbedachten Bewegung selbst umbrachte. Das Messer war meiner Haut so nah, dass ich es fühlte, wann immer ich schluckte. Zum Glück war mein Mund trocken. »In Ordnung«, sagte er, als der Hühne fertig war und sich erhob. »Dann wollen wir doch mal sehen, ob es die Aufregung wert war.« Er war mir so nah, dass ich spüren konnte, wenn er sprach, und nun wandte er das Gesicht meinem Ohr zu. »Ich werde dich jetzt loslassen, und du wirst dich da drüben hinsetzen.« Er nickte zu einem Stuhl mit filigranen Löwenfüßen hinüber. »Du bist ein schlauer Junge, also muss ich dir nicht sagen, dass du besser nicht den Helden spielst.« Fast hätte ich aus Reflex genickt, doch zum Glück hielt ich mich im letzten Moment zurück. Er ließ mich los. Ich ging hinüber zu dem Stuhl und setzte mich. Er knarzte ein wenig, doch 3000 Jahre hielten mein Gewicht aus. Der Mann nickte dem Hühnchen zu. Zusammen traten sie zu dem Steinsarg hinüber. »Zu mir«, sagte der Mann, und beide packten die Platte, die den Deckel bildete, mit festem Griff. Lara hatte den Mund aufgeklappt, vielleicht um ihnen zu sagen, dass das keine gute Idee war, doch Mariam, die sich schon die ganze Zeit in ihren Fesseln wand, stieß ihr den Ellenbogen in die Seite. Ich beschloss, Zeit zu gewinnen. »Du bist Cinto«, stellte ich fest. »Na da schau her, ich sag doch, schlauer Junge«, sagte Cinto weiter mit dem Rücken zu mir. »Auf drei!« »Ich hab dich in der Oase gesehen«, plapperte ich munter weiter. »Ja, ja«, sagte Cinto. »Jemand hat uns nicht gewarnt, dass ihr kommt.« Er warf der Frau einen säuerlichen Blick zu. »Eins, zwei, drei.« Es gab ein schweres Schaben von Stein über Stein. Stöhnend hielten die beiden Männer inne.
»Woraus besteht das Ding?«, fragte der Hühne keuchend.
Wieder klappte Lara den Mund auf, doch Mariam stieß ihr abermals den Ellenbogen in die Seite. Ich sah sie weiter zu Lara hinüberrutschen. Diese streckte ihr hinter ihrem Rücken die Arme hin. Mir wurde warm. Wenn einer von den dreien den Kopf hob, um zu ihren Gefangenen zu sehen, würden sie bemerken, was passierte. »Wie hast du das vorhin gemacht?«, fragte ich und hoffte, dass meine Stimme ängstlich und ein bisschen dämlich klang. »Mit den Schatten und all das?«
»Übung«, sagte Cinto. »Ich bin nicht irgend so ein jämmerlicher Wegelagerer. Eins, zwei, drei.«
Er und der Hühne schoben und zerrten noch einmal am Sargdeckel, der sich eine Handbreit weiter bewegte.
»Beeindruckend«, sagte ich. »Ralayan wusste schon, warum er dich dabei haben wollte. Wieso bist du nicht einfach mit uns gekommen?«
»Weil«, sagte Cinto und wischte sich die schweißnassen Haare aus der Stirn, »es keinen Grund gibt, warum ich diese Idioten da draußen bezahlen und wochenlang in der Wüste hocken sollte, um hinterher den jämmerlichen Anteil zu bekommen, den er nickte zu Ralayan, mir zugesteht, wenn ich einfach warten und dann alles mit meinen Freunden teilen kann.«
Ich wusste in diesem Moment, dass er nicht vorhatte, irgendwas mit irgendjemandem zu teilen und fragte mich, ob seine Begleiter sich dessen bewusst waren. Aber vermutlich, dachte ich weiter, planten die genau dasselbe. Manche Menschen haben die Tendenz zu glauben, dass die schlechten Dinge, die sie tun, ihnen selbst nie passieren werden. Hinter Cinto fummelte Lara nun an Ralayans Fesseln herum.
»Das ist nicht nett«, sagte ich betont schockiert.
Cinto zuckte mit den Schultern.
»Tja, so ist die Welt.«
Er wandte sich wieder dem Sarg zu. »Eins, zwei, drei.« Beide Männer stemmten sich gegen den Deckel. Der Stein bewegte sich schwerfällig und dann auf einmal mit einem großen Ruck. Cinto sprang zur Seite und mit einem ohrenbetäubenden Krachen rutschte der Deckel zu Boden. Cinto trat um ihn herum und blickte ins Innere des Sargs. Die Frau hatte ihre Aufgabe unterbrochen und stellte sich neben die beiden. »Helft mir«, sagte Cinto, und zu dritt beugten sie sich über den Rand des Steinsargs.
»Hoch!«
Ich hörte ein hölzernes Klonk, dann tauchten die drei wieder auf. Sie hielten den oberen Teil einer Truhe in Form eines Menschen. Sie war ebenso kunstvoll gefertigt wie die Särge draußen und aus dem gleichen edlen Holz wie der Stuhl, auf dem ich saß. Sie stellten den Deckel ab und wandten sich wieder dem Sarg zu. Ein paar Herzschläge lang blickten sie auf das, was im Inneren lag.
»Mann«, sagte Cinto schließlich. Er wich von dem Sarg zurück und sah zu Ralayan hinüber.
Meine Gefährten hatten dem Schauspiel gebannt zugesehen und an ihren unschuldigen Gesichtern konnte ich ablesen, dass sie inzwischen alle ihre Hände wieder benutzen konnten.
»Dafür bist du extra den ganzen Weg hierher gekommen? Für einen Haufen Staub und Knochen?«
Er schüttelte verärgert den Kopf.
»Die kannst du haben. Kommt«, wandte er sich an seine Begleiter. »Packt ein, was ihr könnt. Wir verschwinden.«
In diesem Moment hörte ich etwas. Es waren Schritte. Sie kamen aus dem Raum mit den Säulen. Ich stand auf.
»Hey«, fuhr Cinto mich an, »setzen!«
Doch ich sah etwas, das er nicht sah, und wusste deshalb, dass er nur mit Abstand mein kleineres Problem war. Langsam wich ich zurück. Cinto, der nun auch endlich verstand, dass etwas nicht stimmte, drehte sich um.
»Was zur...«
Im Durchgang zur Säulenkammer standen 6 Leichen, ihre spindeldürren Körper mit verfallenden Leinenbandagen umwickelt. Lara schnappte hörbar nach Luft und ich wusste, was sie dachte. Sie sahen genauso aus wie die Gemälde auf ihren Särgen, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie eindeutig tot waren. Goldene Schuppenrüstungen glänzten im Licht unserer Fackeln, einige trugen Waffen. Doch ihre Haare waren verfilzte Nester aus trockenen Strähnen, die Lippen hatten sich zurückgezogen und gaben den Blick auf ihre Zähne frei.
Die leeren Augenhöhlen in den ausgedörrten, doch ansonsten erstaunlich gut erhaltenen Gesichtern schienen uns anklagend anzustarren. Ein paar Sekunden lang passierte nichts. Dann hob die vorderste der Leichen ihre Peitsche und gab ein Kreischen von sich, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Leichen griffen an. Sinto und seine Begleiter verteidigten sich nach Kräften, doch sie waren überrascht und vertaten wertvolle Zeit. Ich erkannte, dass sie offenbar weder gemerkt hatten, dass die Statuen in der Säulenkammer keine Statuen waren, noch die Warnung auf dem Boden gelesen hatten. Das machte mir Mut. Vielleicht hatten meine Gefährten und ich gerade keine Waffen und trugen teilweise noch Fußfesseln, doch zumindest waren wir nicht panisch. Ich sprintete zu dem Tisch hinüber, auf dem der Hühne unsere Waffen abgelegt hatte, zog mein Schwert und riss Golds Schwert und Tahirs Speer an mich. Doch als ich mich umdrehte, stand eine der Leichen hinter mir, den Säbel erhoben. Ich warf mich zur Seite und die Klinge hackte ein großes Stück Holz aus der Tischplatte. Mich nochmals unter einem Hieb wegduckend, ließ ich die Leiche stehen und schlängelte mich hastig durchs Kampfgetümmel. Es war, so stellte ich fest, gar nicht so anders, wie den Gästen in einem vollen Schankraum auszuweichen, während ich mehrere Bierkrüge auf einem Tablett balancierte. Es war voll, laut und ständig machte jemand eine unvorhergesehene Bewegung. Sinto und seine Begleiter waren je mit einer wandelnden Leiche beschäftigt. Auf der anderen Raumseite hielten meine Gefährten zwei andere in Schach. Lara, Skoll und Tahir taten wackelig ihr Bestes, während Mariam noch damit beschäftigt war, auf dem Boden herumzurutschen und ihnen die Fußfesseln durchzuschneiden. »Jaha!« rief Lara, als sie es endlich geschafft hatte, und trat der Leiche vor sich zur Feier des Augenblicks in den Unterbauch. Ich warf Skoll und Tahir ihre Waffen zu und gemeinsam rückten wir den Untoten zu Leibe. Ich hatte jedoch nicht das Gefühl, dass wir viel ausrichteten. Die Toten schienen es nicht zu stören, aufgeschlitzt oder durchbohrt zu werden, und selbst Laras wuchtige Schläge und Tritte ließen sie nur ein wenig zurücktaumeln, bevor sie wieder loslegten. Sie spürten keinen Schmerz und wurden nicht müde. Ganz im Gegensatz zu uns. Wie tötete man etwas, das schon tot war, fragte ich mich verzweifelt und hielt mir den Oberarm, an dem ich gerade eine schartige Sichel erwischt hatte. Blut zickerte mir durch die Finger.
»Treib sie zusammen«, rief Ralayan.
Ich warf einen Blick über die Schulter. Er hatte wieder diesen einen Gesichtsausdruck, der mir sagte, dass er gerade eben noch etwas Großes im Zaum hielt. Gemeinsam taten wir, wie uns befohlen. An den uns bedrängten Untoten vorbei konnte ich sehen, wie Sintos Begleiter sich gegen die anderen Leichen wehrten. Sinto selbst warf immer wieder hektische Blicke in Richtung Ausgang. Er schien in Gedanken mit einer Flucht zu spielen. Dann rannte er los. »Skoll«, rief ich. Der Wolfsmann sah ihn. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er den untoten Krieger vor sich mit der Schulter aus dem Weg gerammt und war mit einem Satz neben Sinto gelandet.
»Du bleibst hier«, knurrte er.
Doch die Leiche war schon wieder zur Stelle und in einem merkwürdigen Moment von Einigkeit schlugen Sinto und Skoll gleichzeitig auf sie ein. Die Leiche holte tief Luft und atmete aus. Eine Wolke aus Staub fuhr aus ihrem Mund, umhüllte Sinto, umhüllte Skoll. Hustend und um Atem ringend tauchten beide aus der Staubwolke auf und mit vereinten Kräften schoben sie die wandelnde Leiche zu den anderen.
»Zurück«,
brüllte Ralayan. Wir sprangen zur Seite und drückten uns zwischen den Kostbarkeiten an die Wände der Grabkammer. Ich konnte gerade noch sehen, wie Sinto zu dem Lederbeutel hinüberhechtete. Dann explodierte ein Feuerball in der Raummitte. Die Hitze war unbeschreiblich. Sie wusch über mich hinweg, ließ jeden Tropfen Flüssigkeit verdampfen und verbrannte die Luft, die ich doch zum Atmen brauchte. Das Kreischen der wandelnden Toten hallte schrill von den Wänden wider. Ich werde dieses Geräusch nie in meinem Leben vergessen. Als das Chaos sich legte, war die Grabkammer eine andere. Große Teile der Schätze waren rußgeschwärzt oder zu Asche zerfallen, und der Anblick ließ mir ein wenig das Herz bluten. Die Überreste dreier Untoter schwelten auf dem Boden vor sich hin. Drei weitere bewegten sich noch, doch alle hatten Gliedmaße verloren. Zwei zogen sich an ihren Armen über den Boden, ihre Beine lagen einige Meter entfernt. Die dritte Leiche stand noch, doch hatte keine Arme mehr, und Lara erlöste sie mit einem letzten Hieb, der ihren Kopf von den Halswirbeln löste, von ihrem Elend. Von Sinto fehlte jede Spur, doch die Frau, die mit ihm gekommen war, hatte es erwischt. Sie lebte noch, als ich zu ihr trat, doch ihre Verbrennungen waren so schwer, dass wir nichts mehr tun konnten. Skoll rammte ihr unzeremoniell das Schwert durch den Brustkorb. Wir selbst waren alle etwas angesenkt, aber am Leben, und das war, was zählte. Auch der Hühne hatte sich in einer Ecke zusammengekauert, und so das Feuer halbwegs unbeschadet überstanden. Als er sich mit uns allen konfrontiert sah, streckte er die Waffen. Ralayan baute sich vor ihm auf.
»Raus«,
sagte er mit eisiger Wut in der Stimme, und eilig verließen wir die Kammer. Mariam hielt sich die Ohren zu, als die Schreie begannen. Es dauerte nicht lang. Dennoch warteten wir noch eine weitere halbe Stunde.
Tahir ging nach oben, doch kehrte nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge zurück. Das Lager war verlassen, seine Leute und Sinto verschwunden. Mariam streichelte Ophelia, die zusammengerollt wie eine Katze in ihrem Schoß lag. Lara untersuchte die nun offenen Särge. Sie sei zwar froh, dass sie einmal echte Drachenkrieger gesehen hatte, sagte sie dabei, aber sehr betrübt, dass die Begegnung so abgelaufen war. Skoll, der ihr zusah, runzelte die Stirn. Er habe Probleme, sich vorzustellen, sagte er, dass es eine andere Art von Begegnung hätte geben können. Dann hustete er ungesund und klopfte sich gegen die Brust.
Staub, knurrte er.
Um die Stille zu vertreiben, fragte ich Lara, ob sie wirklich deswegen hergekommen war. Und sie erzählte mir, dass sie durch die Lande zog, auf der Suche nach den größten Kriegern aller Zeit, tot oder lebendig. Sie habe schon die Horde von Karakorum gesehen und die Bogenschützen von Cleof Muine und... Ich hörte dankbar zu. Wie so oft waren Geschichten besser als die Wirklichkeit. Schließlich erschien Ralayan im Durchgang. Langsam kam er zu uns hinüber und setzte sich.
»War es das?«, fragte Lara und lehnte sich an den Sarg neben ihr.
Ralayan zuckte mit den Schultern. »Sinto habe recht gehabt«, sagte er müde. »In dem Sarg war nichts außer einem halb zerfallenen Körper. Es sei schwer zu verkraften, aber wir hatten das Ende des Grabs erreicht. Das war's.« Mariam hörte auf, Ophelia zu streicheln und hob den Kopf. Als sie an der Wand gesessen hatten, habe sie einen Luftzug gespürt, sagte sie ruhig. Er komme von unterhalb des Steinsargs.